Herzlich willkommen bei den Bergischen Machern, dem Wirtschaftspodcast von Solinger Tageblatt und Remscheider Generalanzeiger der Bebold Mediengruppe. Mein Name ist Sven Schlickower, ich bin Wirtschaftsredakteur beim Remscheider Generalanzeiger und ich begrüße heute einen Gast, ich hoffe, Sie verzeihen es mir, den ich vielleicht ein bisschen ausführlicher vorstellen muss. Felix Krause ist bei mir, der Geschäftsführer und Gründer von Franz und der Franz und Krause GmbH hier in Remscheid. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe es schon angedroht, ich werde Sie ein bisschen ausführlicher vorstellen müssen. Naja, ich sag's mal so, wir hatten jetzt mit Henna Pasch den aktuellen IHK-Präsidenten, mit Thomas Mayer den vorherigen. Zuletzt mein Beitrag zu dieser Serie waren ja das Ehepaar Steinhaus. Die Marke kennt jeder, der schon mal im Supermarkt in das Kühlregal geschaut hat. Bei Franz und Krause klingelt es vielleicht nicht bei jedem, aber ich halte fast eine persönliche Wette, fast jeder hat ihren Schriftzug schon mal gesehen, zumindest in Remscheid und Umgebung. Sie haben nämlich verdammt viele Autos draußen, die alle im gleichen Corporate Design gestaltet sind. Aber erzählen Sie mal selber, Franz und Krause GmbH, was steckt dahinter?
Ja, das ist erstmal richtig. Ja, ich war genauso überrascht, als ich die Einladung bekommen habe, als ich gesehen habe, wer hier meine Vorredner waren. Deswegen da auch nochmal vielen Dank. Franz und Krause, wir sind ein Handwerksbetrieb. Gestartet haben wir jetzt im Jahr 2014 als kleiner Malerbetrieb. Das war auch immer der Plan von mir und Herrn Franz, dass wir einen Malerbetrieb haben mit 4-5 Gesellen, Privatkundschaft in Remscheid. Das Ziel haben wir leider verfehlt, also leider in Anführungsstrichen. Und wir sind mittlerweile bei rund 100 Mitarbeitern, allerdings kein reiner Malerbetrieb mehr. Wir haben Maler, Fliesenleger, Schreiner, Trockenbauer. Wir haben 20 Mann im Büro. Also wir sind da mittlerweile ein bisschen breiter aufgestellt. Ja. Das hat sich einfach dadurch ergeben, dass wir in die Versicherungsbranche reingerutscht sind und uns da einen ganz guten Namen gemacht haben und die halt dieses Komplettpaket einfach verlangt haben und wir nicht immer auf andere Betriebe warten wollten und somit uns einfach selber so aufgestellt haben.
Wir haben zum ersten Mal miteinander gesprochen, das war kurz nach dem Hochwasser, Mitte Juli, seitdem haben Sie natürlich noch mehr zu tun und Sie haben das so sinngemäß gesagt, ja, wir standen auf der Baustelle und haben auf den Elektriker gewartet, da haben wir uns gedacht, dann stellen wir selber einen ein. Und auf der nächsten Baustelle standen Sie und haben auf den Schreiner gewartet, der Türen einbaut und da stellen Sie dann selber einen ein. Ist das die ganze Geschichte?
Im Prinzip ja, also Sie haben jetzt Elektriker genannt, das ist tatsächlich etwas, was wir nicht selber abdecken, sondern mit einem Partnerunternehmen, aber so ist es im Prinzip gelaufen, also wir hatten einen Maler, der Fliesenarbeiten mit ausgeführt hat, das hat sich eigentlich ganz gut entwickelt, dann haben wir irgendwann einen Fliesenleger eingestellt, weil die Nachfrage dort so hoch war und wir auch in dem Bereich einen sehr guten Job gemacht haben, ist ja gerade ein Beruf, der nicht mehr so häufig erlernt wird und dann war irgendwann als nächstes haben wir immer auf Türen gewartet, dann haben wir einen Tischler eingestellt und ja, einfach um diese Reibungspunkte zu minimieren und auch einen ordentlichen Ablauf auf der Baustelle gewährleisten zu können.
Jetzt sind Handwerksunternehmen, die ein bisschen größer werden, Sie haben ja gerade so diesen Prototyp angesprochen, Meister, ein, zwei Geselle, Azubis, das war ja bis in die 90er Jahre hinein der Prototyp des Handwerksunternehmens. Jetzt werden die ja schon seit ein paar Jahren ein bisschen größer, insbesondere in den Großstädten. Das liegt häufig daran, dass der Unternehmer keinen Nachfolger mehr findet, die Gesellen aber weiterarbeiten wollen und dann einfach zum Nachbarunternehmen wechseln. Das ist ja erstens bei Ihnen so nicht passiert und zweitens, dann werden die aber trotzdem ja in der Regel nicht so groß wie bei Ihnen. Also Sie haben jetzt an die 100 Leute, Sie sagen davon 80 sind quasi draußen, 20 sind im Büro. Geben Sie mal jemanden, der sich in der Handwerksbranche nicht so auskennt, eine Einordnung, wie groß ist das im Vergleich zu anderen?
Also das ist schon, gerade für Remscheider Verhältnis ist das sehr groß. Also klar, wenn man jetzt in die nächstumliegenden Großstädte geht, Düsseldorf oder Köln, da gibt es natürlich auch Betriebe, die nochmal einen Ticken größer sind. Aber hier gerade für Remscheider Verhältnisse, ich glaube, der nächste Malerbetrieb, mit dem wir uns immer so, also wir identifizieren uns immer noch als am ehesten mit dem Maler- und Lackiererhandwerk, dadurch, dass wir das beide gelernt haben. Und ich glaube, der nächstgrößte in Remscheid hat so 30 Mann vielleicht. Also da konnten wir uns schon von der Größe her gesehen deutlich absetzen.
Wie sehr sind Sie jetzt noch Handwerkermeister und wie sehr sind Sie Manager? Oder anders gefragt, wäre nicht ein BWL-Studium für Sie besser gewesen als eine Meisterschule?
Ich persönlich habe den Meister ja noch nicht mal abgeschlossen. Den Part hat mein Kollege, der Herr Franz, übernommen. Ich bin natürlich nicht mehr selber auf der Baustelle und mal die Wand an oder tapeziere die Raufasertapete. Ich muss aber dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht der geborene Kaufmann. Da wäre ein BWL-Studium mit Sicherheit nicht verkehrt gewesen für mich. Auch den Part deckt eher Herr Franz ab. ich bin auf der Baustelle, übernehme die Projektleitung und ja, jetzt Stand jetzt bin ich viel im Ahrtal unterwegs, um einfach dort die Schäden aufzunehmen, die Leute ein bisschen abzuholen und dann da beratend und mit unseren Jungs zur Seite zu stehen.
Wie sehr vermissen Sie den Pinsel in der Hand?
Ich habe das immer sehr gerne gemacht, wirklich auch mit meinem Opa zusammen, das war immer eine tolle Erfahrung, aber Stand jetzt möchte ich nicht mehr zurück auf die Baustelle. Also ich finde es noch in Ordnung, ab und zu Hause mal eine Kleinigkeit zu machen, aber jeden Tag, es ist nicht mehr oder weniger anstrengend, also ich habe da immer noch den größten Respekt vor, auch vor den Jungs, was die leisten bei uns. Aber grundsätzlich würde ich den Weg zurück wohl nicht mehr finden.
Ich möchte mal gerne auf das Wachstum kommen. Also 2014 gegründet, Sie sind jetzt im 8. Jahr, also etwas über 7 Jahre alt. 14 Gewerke bilden Sie, glaube ich, ab. 100 Mitarbeiter haben wir schon gesagt. Das ist ja ein gigantisches Wachstum. Also in 8 Jahren von 2 Leuten auf 100 Mitarbeiter zu kommen. Wenn Sie zurückblicken, wo lagen da die Schwierigkeiten? Was war die Herausforderung, so schnell zu wachsen?
Also die größte Schwierigkeit war für uns tatsächlich nicht die Mitarbeiterfindung, sondern die am Anfang gerade die Führung. Ja. Wir sind beide jung. Also als ich angefangen habe, war ich 20. Ich sah jetzt auch nie sonderlich alt aus für mein Alter. Mein Kollege ist 7 Jahre älter. Also das Schwierigste war tatsächlich die Mitarbeiterführung zu Anfang. Wir waren immer locker mit den Jungs, beziehungsweise sind wir immer noch, aber da muss man einfach einen gesunden Mittelweg finden. Mhm. Wären wir jetzt der typische Handwerksmeister, die typischen Arbeitgeber im Handwerk, dann würden wir wahrscheinlich jetzt nicht so viele Mitarbeiter haben. Wir sind immer noch locker mit allen Jungs. Jeder Lehrling, der reinkommt, darf uns direkt duzen. Wir sind da nicht so dieses verbissene alte Bild von eines Handwerksmeisters, das stellen wir einfach nicht dar.
Sie werden aber Mitarbeiter haben, die älter sind als Sie. Also ich habe einen Blick auf Ihre Homepage geworfen. Ja. Ein paar Bilder sind drauf. Mhm. Es ist immer schlecht, Leute nach dem Gesicht den Alter zu schätzen. Aber ich behaupte, mindestens 1-2 Mitarbeiter sind deutlich älter als Sie. Ja. War das jemals ein Thema oder jemals ein Problem für Sie?
Die treten mir natürlich an, oder sind mir gerade am Anfang natürlich anders gegenüber getreten. Ich glaube, ich war 3 Jahre lang bis auf einen Mitarbeiter der Jüngste bei mir selber im Betrieb. Irgendwann kam mein kleiner Bruder dann dazu, den wir ausgebildet haben. Klar, der war dann jünger und ein weiterer Geselle, aber ansonsten selbst unsere ersten Lehrlinge waren, die ersten 3 Lehrlinge, die wir durch die Prüfung gebracht haben, waren älter als ich. Also ja, aber ein Problem war es eigentlich nicht. Also wir machen das Ganze ein bisschen alternativ. Also wir sind locker, wir kommen morgens rein und ja, deswegen, wir haben da nicht so die Probleme mit.
Das ist aber, vielleicht führt uns das über zu einem Geheimnis, über das ich mit Ihnen reden möchte, was ja vielleicht auch eine Herausforderung bei dem Wachstum war. Sie haben gerade, Mitarbeiterfindung war gar nicht so das große Problem, aber jetzt beschwert sich das halbe Handwerk über Fachkräftemangel. Mhm. Niemand findet Azubis, niemand findet fertige Gesellen. Wenn ich auf Ihre Homepage gucke, Sie bieten 3 verschiedene Ausbildungsberufe an, bei 2 sind die Stellen weg. Mhm. Sie haben ja auch in 8 Jahren offensichtlich 80 Leute gefunden, also nicht die fürs Büro. Warum finden Sie so leicht in einem Markt, in dem so massiver Fachkräftemangel herrscht, so leicht Leute?
Ich glaube, durch unsere Art hat sich das einfach rumgesprochen. Es sind auch, muss ich dazu sagen, viele Mitarbeiter von anderen Handwerksbetrieben in Remscheid zu uns rübergekommen. Wir werden aber in den meisten Fällen angesprochen sogar. Wir kriegen viele Initiativbewerbungen. Klar, wir schreiben immer aus, aber das ist einfach so bei uns. Wir haben immer diese Stellenanzeigen draußen und dann wir probieren einfach grundsätzlich erstmal jeden aus. Also jeder Mitarbeiter, der zu uns kommt, der darf einmal Probe arbeiten und der wird dann mit einem erfahrenen Mitarbeiter mitgeschickt und dann kann der, wenn der uns da einen guten Handwerker attestiert, dann darf der auch bei uns anfangen. Und jemand, der eigentlich bei uns das erste halbe Jahr übersteht, der geht auch so schnell nicht mehr. Also wir haben auch ganz selten, dass Mitarbeiter bei uns weggehen. Es kommt natürlich mal vor, aber das ist selten. Also ich glaube, wir sind da schon ein recht attraktiver Arbeitgeber und das ist einfach meiner Meinung nach bekannt in Remscheid.
Mal abgesehen davon, dass sie locker miteinander umgehen, was macht Franz und Krause sonst zu einem guten Arbeitgeber?
Das sind viele Sachen. Wir nehmen uns auch der privaten Probleme unserer Mitarbeiter an. Bei mir haben schon Mitarbeiter um 11 Uhr angerufen und um 11:30 lagen die bei mir auf der Couch und durften bei mir übernachten, weil sie zu Hause Probleme hatten. Wir gucken nicht nur, blöd gesagt, dass wir die eigene Tasche voll machen, sondern auch finanziell werden unsere Mitarbeiter einfach gut entlohnt. Das, Das ist einfach so ein Gesamtpaket.
Das danken die ihnen offensichtlich. Mir ist eine Sache in Erinnerung geblieben, als wir Ende Juli eben nach dem Hochwasser miteinander telefoniert haben, haben sie so ein bisschen geschildert, wie das war in der Nacht. Unter anderem, ich glaube, sie waren im Einkaufszentrum in Wuppertal besonders aktiv. Und was mir so hängen geblieben ist, dass es Mitarbeiter gab, die sie aktiv angerufen haben und gefragt haben, kann ich irgendwo helfen?
Richtig. Ich wurde abends, als das Hochwetter war, haben wir natürlich erstmal unsere Kundschaft angerufen, bei dem wir wussten, dass sie in gewissen Bereichen leben. Wir wurden dann von der Stadt, von dem ECE-Center in Wuppertal, von den City-Arkaden kontaktiert, wo ich auch einen persönlichen Kontakt hin habe. Und schon eine halbe Stunde, bevor der mich angerufen hat, hat mich ein Mitarbeiter angerufen. Er steht bereit, würde gerne helfen, falls irgendwas ist. Er hätte auch schon den nächsten angerufen. Die würden beide gerne jetzt, wenn irgendwas ansteht, stehen sie bereit. Und dann kam der Anruf, dann habe ich die beiden angerufen. Innerhalb von einer halben Stunde haben wir uns am Lager bei uns getroffen, haben die Sachen gepackt. Als wir dann im Wuppertal vor Ort ankamen, waren wir schon 7 Leute dort und konnten Erstmaßnahmen leisten. Also das ist, ich denke mal, das ist eigentlich das beste Zeichen, dass wir einiges richtig machen. Natürlich nicht alles, das geht nicht, aber ich denke in puncto Mitarbeiterführung mittlerweile einiges.
Ich würde trotzdem gerne mal bei diesem Hochwasserthema bleiben. Wie gesagt, wir hatten da so eine Woche später, glaube ich, telefoniert. Jetzt ist das Ganze, ich müsste aufs Datum gucken, irgendwie 6-8 Wochen her. Wir sind ja schon ein Stück weiter von dem Hochwasser. Sie haben immer noch auf Ihrer Homepage einen Hinweis, Sie sind schlecht telefonisch erreichbar. Sie sind natürlich klar in der Schadensbeseitigung für Versicherer unterwegs. Wie muss ich mir Ihre Arbeit seit dem 16. Juli, seit dem Tag nach dem Hochwasser vorstellen?
Ja, wir mussten natürlich gewisse Prozesse runterfahren. Also wir arbeiten komplett digital in der normalen Phase. Wir haben da einen Leitfaden für alle Abwicklungen in der Firma. Und das mussten wir natürlich runterfahren. Das ist bei dem Schadenaufkommen, das auf uns zukam oder das uns drohte, einfach nicht möglich. Und jetzt im Moment, ja, wir werden angerufen, wir fahren hin, wir haben mit den meisten Versicherungen, mit denen wir direkt zusammenarbeiten, ein Abkommen getroffen, dass wir auch kein Angebot schreiben müssen, sondern wirklich nach Aufwand abrechnen können. Auch da ein ganz großes Lob an die Versicherungen, um den Leuten zu helfen halt auch einfach. Wenn ich jetzt rausfahren würde, ich habe teilweise 15 Schäden am Tag gefahren, ich bin dann rüber ins Ahrtal gefahren oder Weilerswist, Rheinbach, wo die ganzen Schäden waren und habe mir dann da 15 Schäden angeschaut. Wenn ich die jetzt alle noch, wenn ich da jetzt noch in jedem Schaden detailliertes Angebot schreiben müsste, wie es der normale Fall ist, dann könnte ich erstmal eine Woche nicht mehr rausfahren. Und da hat auch die Versicherung meiner Meinung nach absolut richtig gehandelt und hat uns da das Vertrauen ausgesprochen, dass wir den Leuten sofort helfen können. Und das war natürlich auch wieder für uns eine Bestätigung.
Ja. Vertrauensbeweis.
Das war definitiv ein Vertrauensbeweis. Also ich meine, ich weiß nicht, mit wem sie es noch gemacht haben, aber mir sind ein paar Betriebe da auch zu Ohren gekommen, die das nur eine Woche lang gemacht haben.
Was mir damals auch aus dem Gespräch noch so in Erinnerung geblieben ist, wir haben darüber unterhalten, was Sie glauben, wie lange Sie an der Nummer arbeiten. Mhm. Und dann sagten Sie so, ja, 6 Wochen werden wohl die schadensmildernden Sofortmaßnahmen dauern. Ich dachte, Sie meinen insgesamt 6 Wochen. Und Ihre nächste Prognose war, die letzte Akte davon nehme ich in 2 Jahren nochmal in die Hand. Ist das realistisch, wenn Sie 2 Jahre mit dem Hochwasser zu tun haben?
Definitiv. Also wir sind jetzt, glaube ich, 8 Wochen weiter. Ja. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber wir sind immer noch an den Demontagen dran. Gerade in Ahrweiler, Bad Neuenahr, die Ecke, da sind wir immer noch mit, ich glaube, fast rund 100 Leuten. Die Demontagearbeiten da, die werden noch bis Ende des Jahres dauern. Also da ist ja alles überall unterspült und Häuser werden teilweise abgerissen. Also das ist auch hart, dahin zu fahren. Da sind Existenzen, die den Bach runtergehen. Da sind Menschen, die haben ihr ganzes Leben lang darauf hingearbeitet, ihre Häuser abzubezahlen und sind nicht anständig versichert, was natürlich auch nur zu Teilen deren Schuld ist und stehen jetzt vor dem Nichts. Also das ist kein schönes Arbeiten. Aber
also das heißt, trotz der Auftragslage freuen Sie sich nicht über ein Hochwasser?
Finanziell gesehen, ganz offen, gibt es für uns natürlich nichts Besseres, aber ich hätte gut und gerne darauf verzichten können. Aber die letzten Akten für die Wiederherstellung, die werden wir definitiv noch in 2 bis 3 Jahren anpacken. Also das wird, für die Demontage konnte man noch Leute finden, die einem da unterstützend helfen können. Beziehungsweise wir haben da leistungsstarke Nachunternehmer, die da auch ihre Bereitschaft erklärt haben. Aber für die Wiederherstellung, wie sie da schon sagten, da gibt es einfach einen Fachkräftemangel. Und auch mit 100 Mann reißt man da natürlich nur bedingt was.
Ich habe übrigens nur einen Satz zu dem Fachkräftemangel. Das ist natürlich ein Thema, was mich als Wirtschaftsredakteur schon immer beschäftigt, auch in der Remscheider Industrie. Was ich daran bemerkenswert finde, ist, ich habe bisher immer das Gefühl gehabt, das findet in so einer Blase statt, die Diskussion. Alle wissen, dass es diesen Fachkräftemangel gibt, aber das ist immer das Problem der anderen. Dass dieser Fachkräftemangel in der Industrie uns längst Wirtschaftswachstum kostet und damit eben auch Wohlstand, das ist, glaube ich, bei den Leuten nicht so angekommen. Ich glaube aber, dass jetzt nach dem Hochwasser der Fachkräftemangel, zumindest im Handwerk, zum ersten Mal bei den Leuten aufschlägt. Weil die zum ersten Mal jemanden anrufen und der sagt nicht in 6 Wochen, sondern der sagt, nein, gar nicht und legt wieder auf. Also ich glaube, was Positives wäre stark übertrieben, aber es wird zumindest eine Wirkung bei den Leuten haben. Glauben Sie das auch?
Also was man so mitbekommt, wir haben ja nach den Demontagearbeiten die Leute, die Geschädigten angerufen und haben mit denen gesprochen. Möchten sie, dass wir die Wiederherstellungsarbeiten machen? Wir bieten ihnen das an, aber wir können keine Zeitangaben treffen. Es kann sein, dass sich das über ein Jahr zieht, es kann sein, aber dass es sich über 1,5 Jahre zieht. Ich kann ihnen da nichts versprechen. Und viele haben da jetzt selber mal versucht, den, wie Sie schon sagten, den Hörer in die Hand zu nehmen und einen Handwerker zu bestellen. Und das wird definitiv der Fall sein. Also es sind viele Leute, die mich jetzt nach 2 Wochen angerufen haben, die eigentlich einen eigenen Handwerker oder einen ortsansässigen Handwerker bestellen wollten. Die haben niemanden bekommen und die jetzt doch wieder auf uns zurückgreifen, auch wenn sie da mit Wartezeiten zu leben haben.
Jetzt natürlich seit dem Hochwasser haben Sie mehr als genug zu tun, aber Sie hatten ja auch vorher die Situation, dass Sie gewachsen sind. Sie haben ja mal Leute eingestellt und wussten Sie eigentlich jemals, ob Sie die Leute alle beschäftigt kriegen? Ist das ein hohes Risiko, so viele Leute einzustellen oder sagen Sie, die Arbeit lag eigentlich auf der Straße?
Die Arbeit lag definitiv auf der Straße. Also da haben wir uns nie Gedanken drum gemacht, um zu wenig Arbeit, hatten wir nie Angst vor. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass es bei vielen Betrieben, die vielleicht nicht weiter wachsen, obwohl sie wachsen wollen. Das Problem ist, dass sie einfach Angst haben, Arbeit ranzubekommen. Und das ist definitiv kein Problem. Also Arbeit ist überall da. Das ist nicht nur unsere Branche, in der man viel machen kann. Das zieht sich überall durch.
Warum, glauben Sie, ist das so? Also wo kommt diese ganze Arbeit her gerade? Ich meine, beim Bauhandwerk kann man es noch erklären. Wir haben im Moment zum Beispiel einfach niedrige Zinsen. Die Leute haben Geld, sie legen es nicht auf die Bank. Dann machen sie ihr Haus schön oder bauen sich ein neues. Aber das, was wir jetzt erleben im Handwerk, ist ja nicht nur mit billigem Geld zu erklären, oder?
Ich glaube, das ist einfach eine Sache in Deutschland. Die Leute wollen schön wohnen. Wenn man da mal ins Ausland fährt, man sich da die Häuser ansieht, vielleicht jetzt nicht ins nächstumliegende Ausland, aber in andere Länder, da sieht man einfach, dass da auch nicht so viel Wert drauf gelegt wird. Und das ist in Deutschland einfach ganz anders. Und die Leute wollen gute Arbeit und die kann das deutsche Handwerk auch liefern.
Schönes Stichwort. Lassen Sie uns kurz zum deutschen Handwerk kommen. Das ist ja für Azubis offensichtlich einfach nicht attraktiv. Also ich erzähle ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich bin gerade an der Geschichte eigentlich dran, was technisch-gewerbliche Berufe hier in der Industrie angeht. Diro Stahl in Lüttringhausen sucht händeringend einen Schmied, einen einzigen Azubi als Schmied. Das ist dann aber eher so ein bisschen laut und so. Und wenn ich dann aber mit der Fachfrau von der Arbeitsagentur rede, sagte, ja, das ist schlimm, aber im Handwerk ist noch viel schlimmer. Warum ist das Handwerk offensichtlich für so viele Azubis so unattraktiv?
Ich glaube, die meisten Schüler wollen sich einfach nicht mehr dreckig machen. Die sehen auch nicht die Aufstiegsmöglichkeiten, die es im Handwerk gibt. Ich meine, man sieht es ja an mir. Ich habe nach der 9. Klasse die Realschule abgebrochen, um im großväterlichen Betrieb zu arbeiten. Und ohne mich jetzt zu hochstellen zu wollen, aus mir ist ja auch was geworden. Und ich glaube, viele Leute sehen einfach, die werden Maler oder die werden Elektriker und arbeiten ihr Leben lang auf der Baustelle, was es da für Aufstiegsmöglichkeiten gibt mit dem deutschen Ausbildungssystem, das ja einzigartig ist, und mit der Meisterschule danach, mit dem Techniker. Auch danach kann man immer noch studieren gehen in gewissen Bereichen. Das sehen viele Leute nicht. Und da ist mir auch wichtig, dass das mal an die Schulen getragen wird. Und das ist einfach das Problem. Die Leute denken jedes Mal, dass sie im Büro mehr Geld verdienen. Und das ist definitiv nicht so, gerade mit dem Fachkräftemangel. In den nächsten Jahren werden da Stundenlöhne aufgerufen für Mitarbeiter. Das ist unglaublich. Also das wird ein Fass ohne Boden sein.
Zumal, ich denke ja auch immer, Sie sind das beste Beispiel dafür, als Bürokaufmann kann ich mich verdammt schlecht selbstständig machen in aller Regel. Und ich will jetzt nicht sagen, im Handwerk führt der Weg zwangsläufig in die Selbstständigkeit, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber spätestens nach der Meisterschule, es ist ja eigentlich der Grund, warum sie den Meister machen, sind da die Möglichkeiten. Und dazu kommt noch, ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber die Handwerkskammer Düsseldorf spricht von mehreren tausend Unternehmen, die in den nächsten 5 Jahren auf Übernahme warten. Das heißt, sie brauchen noch nicht mal neu gründen. Wird das zu wenig den Leuten klargemacht oder haben die Leute einfach zu wenig Lust darauf, sich selbstständig zu machen?
Ich glaube tatsächlich, es liegt an der Lust. Also ich glaube, wenn man sich mit dem Thema befassen würde, dann würde man das schon, dann wird das klar, dass es da viele Möglichkeiten gibt, Betriebe zu übernehmen. Auch wenn man keinen Betrieb übernimmt, sich selber selbstständig zu machen. Wie ich gerade gesagt habe, Arbeit ist genug da, Arbeit ist für jeden genug da. Ich will hier niemandem die Arbeit wegnehmen mit unseren 100 Mitarbeitern, sondern da hat jeder die Möglichkeit, auch noch einen Fuß in die Tür zu kriegen.
Wann war denn für Sie klar, dass Sie sich selbstständig machen? Sie haben es ja sehr jung gemacht, mit 20.
Ja.
War das von Anfang an das Ziel? Oder haben Sie sich gedacht, das passiert einfach so nebenbei?
Von Anfang an nicht. Also auch bei mir war das gleiche Thema, obwohl ich es bei meinem Opa gesehen habe, was man aus einer Handwerksausbildung machen kann, war das für mich ursprünglich keine Option. Ich muss aber ehrlicherweise gestehen, ich war ein sehr, sehr schlechter Schüler. Und da blieb mir auch nicht viel anders übrig, als im großväterlichen Betrieb zu arbeiten. Ich habe dann ein Schülerpraktikum dort gemacht. Das hat mir gut gefallen, hat mir Spaß gemacht, die Zusammenarbeit mit meinem Onkel und meinem Großvater. Und ja, natürlich war mein Wunsch ursprünglich, den Betrieb zu übernehmen. Das hat sich dann nicht ergeben, dadurch, dass mein Onkel nur 11 Jahre älter ist als ich. Und dann war für mich eigentlich, ich sag mal so, ab dem zweiten Lehrjahr schon klar, dass ich da mein eigenes Ding aufziehen möchte. Klar war mir natürlich noch nicht, dass ich es mit einem Partner zusammen mache. Das hat sich einfach so über die Zeit entwickelt, dass wir da eine gewisse Dynamik haben, die sich ja auch über die Jahre jetzt bewährt hat.
Wenn Sie sagen, das muss mehr an die Schulen gebracht werden, wie? Wie bringt man es an die Schulen? Wie bringt man es an die Schüler?
Also ich persönlich habe mit einem sehr, sehr guten Freund aus meiner Schulzeit gesprochen. Der ist mittlerweile an der Albert-Schweitzer-Realschule, die ich besucht habe, ist er mittlerweile als Lehrer tätig. Mhm. Und ich habe mit ihm da mal drüber gesprochen und wollte da organisieren, dass ich vielleicht einfach mal da vor den Schülern spreche. Das hat sich jetzt leider durch Corona zerschlagen. Genau das Gleiche war aber noch mit 2 anderen Schulen zu der Zeit. Also es war Anfang letzten Jahres, wirklich kurz vor Corona, kam das zur Sprache und wurden auch schon feste Termine vereinbart. Hat sich leider alles zerschlagen. Ich hätte das super gerne gemacht, einfach um den Leuten das auch klar zu machen.
Was ist denn für Sie der Idealfall? Sie bilden ja selber aus in 3 Berufen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was ist denn für Sie der Idealfall, wie ein Azubi auf Sie zukommt? Soll der schon von Anfang an wissen, wo er hin will? Will der mal ein Praktikum machen? Also wie machen Sie Ihre eigene Nachwuchsförderung?
Also wenn mich jemand anruft und ich werde häufig von Eltern angerufen, wo die Kinder einfach mal gerne ins Handwerkliche reinschnuppern wollen, dem biete ich natürlich die Möglichkeit, die können bei uns mal ins Bodenlegerhandwerk reinschnuppern, die können bei uns ins Maler- und Lackiererhandwerk reinschnuppern, ins Installateurhandwerk reinschnuppern. Genau so haben wir jetzt auch 2 Lehrlinge gewonnen. Die waren beide Mitte des Jahres bei uns. Der eine hat sich für eine Installateurausbildung entschieden, ist leider unser einziger Azubi in dem Bereich. Der andere hat sich für eine Malerausbildung entschieden. Und ja, das kann man den Leuten einfach anbieten.
Aber das setzt doch voraus, dass die zumindest mal eine Beziehung dazu haben. Also Sie haben gerade gesagt, da rufen Eltern an. Vielleicht waren die selber oder sind sie selber Handwerker, vielleicht kennen sie es. Die Frage ist für mich immer, wie gewinnen Sie denn Leute, die noch gar nicht daran denken, jemals im Handwerk zu arbeiten? Gibt es da einen Weg? Oder ist vielleicht sogar das Problem, dass Leute das gar nicht in Betracht ziehen, obwohl es eine gute Alternative für sie wäre?
Schwierig zu sagen. Ich glaube tatsächlich, ist es für viele so alternativlos, in Richtung Studium zu gehen, in Richtung Bürojob zu gehen, dass die ihre Augen wirklich komplett davor verschließen. Die sehen nur irgendwo dreckige Hände, eine dreckige Hose und dann haben die da schon keine Lust mehr drauf.
Auf der anderen Seite, Ihre Handwerkskammer wirbt ja ausgesprochen deutlich um Studienabbrecher. Das finde ich immer ganz lustig.
Richtig.
Und ich habe unlängst eine Statistik gesehen, da hat man mal untersucht, was passiert eigentlich mit Studienabbrechern. Und es ist fast genau zur Hälfte, die gehen fast zur Hälfte einfach in einen anderen Studiengang. Dann haben die also festgestellt, der Studiengang war nichts, die wollen aber auch nicht Uni bleiben. Und die Hälfte geht dann häufig in eine duale Ausbildung und dann eben häufig in eine praktische Ausbildung. Mhm. Also es scheint da schon, wie soll man es sagen, so ein Streben bei den Menschen zu geben, wenn sie 4 Jahre, 4 Semester, 2 Jahre zu viel Theorie im Kopf haben, danach wieder mit ihren Händen zu arbeiten.
Den Fall gab es bei mir nicht, deswegen kann ich da recht wenig zu sagen, aber ich kann es mir schon vorstellen. Also gerade wenn ich einen langen Bürotag habe, also wir arbeiten ja nun mal deutlich mehr als ein normaler Arbeitnehmer, da natürlich hat man da noch das Bestreben oder hat man da noch den Wunsch, sich auszupowern abends, in welcher Hinsicht auch immer. Wenn man das jetzt 4 Jahre lang in Form eines Studiums macht, dann kann das natürlich gut sein, dass da der Wunsch in einem wächst, einen Handwerksberuf zu erlernen. Und es gibt ja nun mal super schöne Handwerksberufe, es gibt ja nicht nur Maler und Lackierer. Man kann immer noch eine Ausbildung als Fliesenleger machen, wo jetzt auch die Meisterpflicht wieder eingeführt wurde, was ich sehr befürworte, weil, ja, oder eine Tischlerausbildung, das sind doch super schöne Berufe und da, das kann ich schon, könnte ich schon verstehen, wenn da in einem der Wunsch wächst, in die Richtung zu gehen.
Also ich habe, ganz kurzer Exkurs, ich habe selber fast 3 Jahre so ein Ausbildungsmagazin gemacht, was eher so im Oberwerk-Schreinsberg unterwegs war. Und wenn man sich dann eben mit Leuten aus den Handwerksberufen oder aus den gewerblich-technischen Berufen unterhalten hat, warum machst du das gerne? War dann häufig so eine Frage in einer Azubi im zweiten Lehrjahr. Dann kam ganz häufig so ein Stolz darauf, was geleistet zu haben. Also ich gehe einfach abends nach Hause und es steht was Fertiges. Da ist irgendwie, ich habe was verändert. Und das ist ja was, wo auch wir Journalisten einfach nur Handwerker drum beneiden können. Finden Sie das, ja gut, Sie sind jetzt eher inzwischen ja im Büro gelandet, aber finden Sie es trotzdem, ich sag mal, merkenswert, nee, vielleicht befriedigend, dass Sie vielleicht nach 2, 3 Wochen aus einer Wohnung rausgehen und die ist schöner oder die ist wieder hergerichtet, nachdem es zu Schaden war? Wie fühlt man sich, wenn man sowas
gemacht hat? Das ist super befriedigend. Also wenn man, gerade wir zerstören ja erst, um eine ordnungsgemäße Trocknung durchführen zu können. Und wenn man dann Tag für Tag seine Fortschritte sieht, dann, das ist ein super befriedigendes Gefühl. Das war es für mich auch immer. Und genauso, das probieren wir den Leuten ja auch klar zu machen. Deswegen machen wir ja so viel im Bereich Marketing, dass wir wirklich auch Vorher-Nachher-Bilder zeigen. Das ist jetzt nichts Exklusives, das machen viele Handwerker, um auch zu zeigen, was möglich ist. Aber das ist ein super befriedigendes Gefühl, wenn man so sieht, was man geschafft hat und gerade auch wirklich Schritt für Schritt an jedem Tag sein Tagewerk sieht.
Marketing, Sie haben das Stichwort gesagt. Das ist ja auch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Sie haben ein sehr sauberes CD, ein Corporate Design. Ihre Autos sind ja alle in diesem Blau-Weiß mit dem orangen Logo hinten drauf. Sie haben eine sehr ordentlich gestaltete Homepage. Also das sind viele Sachen, die aus meiner Sicht eigentlich heute selbstverständlich sein sollten bei Unternehmen, die aber gerade bei Handwerksunternehmen nicht selbstverständlich sind. Warum legen Sie so einen Wert auf dieses Thema?
Das war mir und meinem Partner von Anfang an sehr, sehr wichtig. Also wir wollten schon immer ordentlich auftreten, weil nur dadurch kann man sich auch abheben. Gute Arbeit leisten viele, aber da haben wir einfach so eine Lücke für uns entdeckt, wo wir reingrätschen wollten, wo viele Handwerksmeister hinterherhängen. Und als wir dann eine gewisse Größe erreicht haben, haben wir uns ja auch dann Mitarbeiterinnen zugezogen, die das größtenteils in ihrer Hand hat. Und die macht das super. Also da werden wir auch von allen Ecken und Enden drauf angesprochen. Mein Onkel hat einen großen Betrieb in Norddeutschland, ein anderer Onkel. Und der, also selbst der hat gefragt, ob er sich die mal ausleihen kann. Also die ist einzigartig, was die da macht und die hat super Ideen und ich denke mal, da hat sie aber auch mit mir und Herrn Franz 2 Chefs, die das absolut unterstützen und sie da auch nicht bremsen in ihren Ideen.
Ja. Zumal das eben ja nicht nur auf ihren Autos ist, sondern, oder auch, sie haben ja jetzt die Messerfabrik Neuenkamp übernommen und bauen die, glaube ich, gerade nach oben, da hängt ja auch ihr Logo drauf dran. Aber sie machen ja auch Außenwerbung, ich habe sie auf diesen 18 Einzel gesehen, das sind diese großen Plakatwände auf den Bussen. Also das heißt, sie schalten das hin und sie geben ja noch Geld für Werbung aus.
Richtig.
Kommt das sicher zurück oder ist das eher so eine Imagegeschichte?
Das kommt auch zurück. Also wir werden immer häufiger hier in Remscheid erkannt, hat natürlich auch viel mit Image zu tun, aber wir werden immer häufiger deswegen auch angerufen bekommen, Aufträge, zumindest Angebotsanfragen. Und es ist so ein Mittelding. Also es hat ein bisschen mit Image zu tun, es hat ein bisschen mit den Aufträgen zu tun, die man dadurch bekommt.
Und aber Sie machen das mit einer Mitarbeiterin selber in-house? Sie haben keine Agentur, die das macht?
Das macht unsere eigene Mitarbeiterin, die allerdings durch frühere Kontakte auch natürlich einen Designer an der Hand hat. Und die beiden machen das ganz gut zusammen und auch größtenteils mit Herrn Franz, der das Ganze dann immer durchwinkt. Aber da kann man mal in den meisten Fällen nur durchwinken.
Aber ich finde es tatsächlich, was ich daran so bemerkenswert finde, ist, Sie sind ja nun von Hause aus ein Malerbetrieb. Also klar, weiße Wände zu Hause machen kann ich selber, aber Ihnen geht es ja viel häufiger um Gestaltung. Und ausgerechnet, dass ja viele Handwerksunternehmen im Gestaltungsbereich, also auch im Tischler, geht ja nicht nur darum, die vier Füße unter eine Holzplatte zu bekommen, sondern es geht ja eben darum, das schön zu machen. Und ausgerechnet, viele Handwerksbetriebe, die ja mit Form arbeiten, haben offensichtlich mit dem Thema, mit Gestaltung ihrer ihren eigenen Auftrittes so furchtbar wenig am Hut. Sie haben vorhin schon mal angedeutet, auch als Arbeitgeber muss man da so ein bisschen umdenken. Gehört das alles in so ein Paket, dass das Handwerk an sich moderner werden muss?
Es muss definitiv moderner werden, wobei man das auch viel bei jüngeren Betrieben sieht. Ja. Und die, ich glaube, viele Handwerker wissen, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, wissen selber nicht genau, wie umfangreich dieser Beruf ist. Natürlich weiß jeder, dass dieses Vorurteil, das Maler- und Lackiererhandwerk besteht aus Raufaser und Weiß. Das ist natürlich absolut falsch. Aber dass es weit über 100 zu bearbeitende Untergründe gibt, dass es noch viel mehr Beschichtungsstoffe gibt, die man darauf abstimmen kann, ich glaube, das ist vielen Handwerkern selber nicht bewusst. Und ich glaube, dass da auch so ein bisschen das herkommt, dieses fehlende Marketing, weil man kann so viel Werbung damit machen und das ist einfach vielen nicht bewusst.
Haben die beiden Löwen eigentlich eine Bewandtnis? Also ich muss kurz erklären, für alle, die es nicht wissen, ihr Logo besteht ja aus einem, ich glaube, das ist ein Fast.
Richtig.
Und links und rechts gibt Löwen. Warum die Löwen?
Wir haben uns da einfach in Anlehnung an den Bergischen Löwen entschieden. Wir wollten nicht so ein diesen Start-up-Gedanken oder den viele haben, jetzt da irgendwas Hochmodernes, sondern wir wollten uns einfach an der schönen bergischen Kultur ein bisschen bedienen und haben uns deswegen eher in die Richtung entschieden beim Logo. Das hat auch tatsächlich sehr, sehr lange gedauert. Das war ja zur Anfangszeit, als wir da noch nicht intern bei uns unterstützt wurden. Und unser damaliger Webdesigner oder Logo-Designer, der ist, glaube ich, fast an uns zerbrochen, so oft, wie wir das korrigieren lassen wollten.
Aber ich finde, Sie haben ein interessantes Stichwort gesagt, wo ich auch gerne noch drauf kommen wollte, nämlich das Thema Startup. Was nämlich mir auch auffällt, einerseits sind Sie ein total junges Unternehmen, aufgrund des Alters, Sie sind jetzt keine 8 Jahre alt. Sie haben zwei junge Chefs, Sie sind 28, der Franz ist 35.
Wird jetzt 35.
Also da ist ganz viel jung. Sie sagen eben auch, wir gehen anders mit den Mitarbeitern um. Mhm. Sobald das Thema Handwerk aber auftaucht, werden Sie fast altmodisch, so von der Auftritt her. Wir machen 100% Handwerk, wir machen unsere Arbeit. Auf Ihrer Homepage steht ganz häufig eben so Sachen wie, wir sind zuverlässig, wir geben Ihnen Response und so. Wie sehr sind Sie junges Unternehmen und wie sehr sind Sie in einer 300 Jahre alten Handwerkstradition verhaftet?
Das Handwerk wirklich an sich, das muss man mit dieser Tradition sehen. Also wenn man da nicht diese gewisse Liebe zum Handwerk hat, die mir, ich will jetzt nicht sagen, dass die mir durch meinen Großvater mitgegeben wurde, aber man hat es ja gesehen, ich war damals schon immer gerne in seiner Werkstatt und es sind einfach Kindheitserinnerungen für mich und natürlich sehe ich das Ganze ein bisschen mit Tradition vom Außenauftritt, würde ich da gern oder ich glaube, das machen wir auch ganz gut, einen gesunden Mittelweg gehen. Also ich sehe uns nicht als Startup, nicht ansatzweise, wir machen ja nichts Innovatives. Wir machen eine traditionelle Handwerkskunst, blöd gesagt, aber wir sind nicht ansatzweise ein Startup.
Ich muss Sie mal an dem Punkt unterbrechen. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben so einen digitalen Ablauf im Unternehmen. Mhm. Das klang jetzt für mich so furchtbar traditionell nicht. Also für mich ist der Handwerker eher mit so einem Klemmbrett und so einem Blatt Papier und dann wird ein Auftrag unterschrieben. Mhm. Also Sie haben ja so traditionell oder so altmodisch, kann man ja nicht sagen, aber so alt hergebracht, das ist, was Sie beim Kunden machen. Mhm. Alles, was dahinter steht, Marketing, die Arbeit, Sie werden Ihren Betrieb ja auch anders organisieren als ein 4-Mann-Betrieb. Richtig. Also das heißt, da ist ja doch ganz viel Innovation drin, oder nicht?
Innovation ist, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen. Okay. Also wir finden da einfach einen ganz guten Mittelweg zwischen dem Digitalen und dem Analogen. Das Handwerk auf der Baustelle wird immer so bleiben. Ja. Also natürlich werden immer wieder irgendwelche Maschinen, die einem das Ganze erleichtern. Aber wir sind in keinem Beruf, wo wir irgendwann durch eine Maschine komplett abgelöst werden können. Im Büro, im Backoffice sieht das natürlich wieder anders aus. Diese Zettel, die ich auch früher immer gesehen habe, das ist, weiß ich nicht, das ist, glaube ich, nicht mehr up to date. Also wir nehmen alles mit dem iPad aus, jeder Mitarbeiter von uns, auch die Jungs auf der Baustelle, sind mit dem iPad ausgestattet, um Bilder zu machen. Die Zeiterfassung läuft übers iPad und da kann einfach nichts verloren gehen. Wir machen eine Schadenaufnahme digital, die wird direkt ans Büro geschickt, dann kriegen wir direkt in unserem System eine Meldung, das Angebot muss geschrieben werden. Und ja, das ist für mich der richtige Weg, einfach so einen gesunden Mittelweg.
Machen Sie das nur in Anführungsstrichen aus Zeitersparnis, weil es leichter zu handhaben ist? Oder ist das auch durchaus, dass sie sagen, nee, das muss einfach in Zukunft so sein, wir müssen so digitalisieren, wir können einfach nicht mehr beim Kunden mit dem Klemmbrett stehen.
Schneller geht's mit dem Klemmbrett und die Schadenaufnahme dauert deutlich länger mit einem iPad, aber sie ist einfach sauberer. Wir haben direkt einen anständigen Bericht, da steht in jedem Raum direkt mit Bildern drin, was gemacht werden muss. Den können wir an unsere Kunden weiterleiten, den Bericht, dann schneller geht es definitiv nicht, aber es ist einfach ein schöneres Arbeiten und auch meiner Meinung nach ein viel ordentlicheres
Ja. Ein Thema, das kann ich Ihnen nicht ersparen, das müssen wir mal ansprechen, weil Sie ja nun Häuser wieder herrichten. Das ist eine Sache, die inzwischen alle bemüht, nämlich der Rohstoffmangel. Das wird ja jetzt auch durch das Hochwasser und den dadurch aufkommenden zusätzlichen Bedarf nicht besser geworden sein. Spüren Sie das, dass Ihnen Türen, Holz sagen, einfaches Konstruktionsholz fehlt?
Es gibt ein paar Sachen tatsächlich, an die wir schwer rangekommen sind. Grundsätzlich haben wir jetzt weniger drunter gelitten, muss ich gestehen. Wir machen wenig Außendämmung, da war ein großer Mangel. Hölzer sind größtenteils einfach teurer geworden. Okay. Wir haben viel auf Vorrat eingekauft, vielleicht auch, weil wir ein großer Abnehmer sind, haben wir noch alles bekommen. Aber wir hatten nie Probleme mit dem Rohstoffmangel, dass wir irgendwelche Arbeit nicht ausführen können. Klar musste man es vielleicht mal eine Woche nach hinten schieben, gerade bei Dämmung oder ähnlichen Arbeiten. Aber grundsätzlich hat uns das Thema nicht so sehr getroffen, wobei man ja sagen muss, irgendwann sind wir ja sowieso dann durch diese Hochwasserschäden komplett in die Demontage gerutscht, wo wir damit sowieso nichts zu tun haben.
Okay, im Moment verbrauchen Sie kaum Materialien.
Kaum. Also es kann natürlich gut sein, dass jetzt geht es ja langsam los mit den Wiederherstellungsarbeiten. Es kann natürlich gut sein, dass ich es jetzt ein bisschen mehr merke und auch da noch ein bisschen blauäugig drauf gucke, wobei wir eigentlich da super vorgesorgt haben. Wir haben ein großes Lager, aktuell ja sogar zwei, wie Sie gerade schon sagten, die Neuenkamperstraße ja noch nicht fertig. Wir können viel unterstellen und dadurch haben wir Stand jetzt noch keine großen Probleme.
Machen Sie sich keine Sorgen?
Stand jetzt nicht. Okay. Also Stand jetzt sind wir noch so gut ausgestattet und haben so viel auf Vorrat gekauft. Stand jetzt mache ich mir keine Sorgen. Wir arbeiten da sehr vorausschauend und die Möglichkeit muss man aber auch haben und die hat vielleicht auch nicht jeder.
Die Möglichkeiten heißt sowohl wirtschaftlich als auch von der Lagerfläche her.
Richtig, ne? Beides.
Macht sich da wieder Größe positiv bemerkbar?
Ein kleiner Betrieb kann gut laufen, ein großer Betrieb kann gut laufen. Also ich glaube, jemand, der weitsichtig an die Sache dran geht, der wird auch mit 5 Mitarbeitern und auch mit 2 Mitarbeitern, auch ein Einzelunternehmen wird damit keine Probleme haben, der sich anständig darauf vorbereitet und weitsichtig arbeitet.
Sie wirken, wenn Sie sowas sagen, das klingt jetzt ein bisschen anmaßend, aber Sie wirken, wenn Sie was sagen, so unsagbar abgeklärt. Also für alle Zuhörer muss man das nochmal sagen, weil Sie sehen Sie ja nicht. Sie sind 28. Also Sie haben sich mit 20 selbstständig gemacht. Ja. Und ich saß auch schon Geschäftsführern von mittelständischen Industrieunternehmen mit 300 Mann Mitte 40 gegenüber, die wirken nicht ganz so abgeklärt. Sind Sie so geworden oder waren Sie mit 20 schon so?
Nein, so war ich definitiv mit 20 nicht. Ich hätte es jetzt auch nicht so ausgedrückt, muss ich gestehen. Ist vielleicht einfach eine Entwicklung, die ich genommen habe, wenn das so ist. Natürlich hat man sich entwickelt in der Zeit. Das muss einfach so sein. Nein, also vom Grundsatz her war ich überhaupt nicht so. Ich glaube, wenn viele alte Lehrer mich sehen würden, die würden schon ein bisschen staunen.
Dann lassen Sie uns doch mal noch, vielleicht kommen wir jetzt nochmal auf das Thema Ausbildung zurück. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie viele Möglichkeiten das Handwerk bietet. Da haben wir darüber geredet, welche Karrieremöglichkeiten es gibt und wie spannend das ist. Mich führt das, wenn ich Sie sehe, auch in das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Ist das Handwerk eine besonders gute Möglichkeit? Also Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben die Schule nach der 9 beendet. Viele Lehrer, wenn sie sich früher sehen würden, übrigens, das geht mir ähnlich, wenn ich alte Lehrer sehen würde, würden die auch sich ihren Teil denken. Ist das eine gute Möglichkeit für junge Menschen, sich auch in ihrer Persönlichkeit weiterzuentwickeln?
Ich glaube, das liegt nicht speziell am Handwerk oder an anderen Berufsgruppen. Ich glaube, das kommt einfach mit der Verantwortung. Natürlich muss das ein Stück weit gegeben sein, aber ob das jetzt rein mit dem Handwerk zu tun hat, glaube ich nicht. Da sieht man ja in beiden Bereichen, dass es also sowohl im Handwerk wie auch im Büro, dass es in die eine oder in die andere Richtung gehen kann. Und ob ich jetzt den, ich glaube nicht, dass wenn ich als wenn ich jetzt die Schule weiter fortgeführt hätte, glaube ich nicht, dass ich so jetzt wäre, wie ich jetzt bin. Also ich glaube, ich hätte wahrscheinlich einen normalen Job, würde meine 8 Stunden am Tag machen, würde irgendwann nach Hause gehen. Ich glaube nicht, dass ich dann diesen Ehrgeiz entwickelt hätte, in eine Führungsposition zu kommen, geschweige denn irgendwann mal 100 Mann unter sich zu haben.
Wo wären Sie, wenn Sie noch 2 Jahre weiter Schule oder vielleicht Abi gemacht hätten oder so? Was wäre aus Ihnen geworden, was glauben Sie?
Schwer zu sagen. Ich war wirklich sehr antriebslos zu der Zeit. Habe mich eher mit anderen Dingen befasst, wie jeder 16-Jährige, glaube ich. Da war die Spielekonsole einfach
Ja.
interessanter.
Also
Also
ich muss es ja ohnehin sagen, ich finde
ich.
das eine schwierige Zeit. Also wenn ich an meine 9. oder 10. Klasse denke, in dem Alter wusste ich ja nicht mal, wo die Tür ist, durch die ich gehe. Also
Ja.
die Vorstellung, dass jemand nach der 10. Klasse einen Beruf wählt,
Ja.
find ich wirklich, muss ich sagen, einfach schwierig. Und
Ja.
deswegen kann ich einfach nur jeden da beglückwünschen, der den richtigen Weg gefunden hat. Ich glaube auch tatsächlich, man unterhält sich ja immer wieder mit Ausbildungsbetrieben, die sagen, wir stellen lieber Leute nach einer Fachoberschulreife rein mit 18, dann sind die einfach ein bisschen weiter und gefestigter. Also von daher, die Zeit ist einfach schwierig. Das heißt, entwickelt hätten sie sich ja so oder so.
Ja, die Zeit ist sehr schwierig. Also mit 16, dass teilweise da Schüler dann auf einmal bestimmen müssen, ich will jetzt den und den Beruf erlernen und den werde ich den Rest meines Lebens machen. Das ist noch kein Alter, wo man so eine Entscheidung
Ne.
treffen sollte. Man muss natürlich dazu sagen, man kann immer in eine andere Richtung noch gehen. Man kann sich immer fortbilden, man kann als Handwerker, man kann den Meister machen, man kann sich selbstständig machen, man kann in die Industrie gehen als Anwendungstechniker. Es gibt mittlerweile Studiengänge für eine Farbentwicklung, man kann Außendienstler werden, man kann alles machen, aber ich glaube, dass diese Denkweise einfach viele Schüler nicht haben und die denken dann, das ist wirklich die Entscheidung jetzt fürs Leben. Es beeinflusst natürlich den weiteren beruflichen Werdegang, natürlich, aber man kann sich immer weiterentwickeln.
Die Möglichkeiten sind weit gefächert. Um nochmal aus der eigenen Lameng so ein bisschen erzählen, ein Mannschaftskollege von mir ist Kollege von Ihnen, der ist auch Malermeister.
Ja.
Der hat in dem Beruf, aber ich müsste jetzt schätzen, glaube ich, seit 10 Jahren nicht mehr, also ich glaube, der nimmt Pinsel auch nur noch privat in der Hand. Der hat ganz eine Zeit lang hat der in dem neuen Jugendgefängnis in Wuppertal als Ausbilder gearbeitet. Da muss er natürlich selber noch einen Pinsel in die Hand nehmen. Und seitdem ist der im Außendienst und verkauft Farben, Malerbedarf oder sowas. Also ich glaube, auch das ist vielen Leuten gar nicht klar, was sie gesagt haben. Also ich stehe halt nicht wenn ich mit 16 die Ausbildung mache, stehe ich nicht die nächsten 50 Jahre mit der Raufaserrolle. Muss ich nicht, kann ich, wenn ich lustig bin.
Das ist ein super
Arbeit.
Beispiel, was man alles machen kann. Und natürlich, dafür muss man, glaube ich, geboren sein, um da im Jugendgefängnis sowas zu machen. Ist aber, finde ich, eine super interessante Sache.
Super interessante Sache, würde ich trotzdem noch mal gern auf Ihr Unternehmen zurückkommen. Wir haben da jetzt so ein bisschen drüber geredet, wie das gegangen ist. Wo wir noch nicht ganz bei geblieben sind, ist, sagen wir mal so, die zweite Entstehungsgeschichte. Sie haben das als Zwei-Mann-Unternehmen gegründet. Sie haben gesagt, 5 Gesellen, Privatkunden, irgendwas. Und dann sind Sie ja in diese Schadensbeseitigung bei den Versicherern geraten. Geraten hört sich auch gemein an. Sie wissen, wie ich das meine.
Ja.
Wie muss ich mir diese Phase vorstellen, als Sie quasi den Unternehmenszweck geändert haben? Ist das durch Zufall gekommen? War Ihnen irgendwann klar, das ist der Weg, den wir jetzt konsequent gehen? Also wie wird aus dem Plan, wir machen einen kleinen Laden auf, wie es hier 65 andere in Remscheid gibt, wie ist daraus geworden, wir werden einer der Top-Schadensbeseitiger, wir möchten für die ganz Großen arbeiten?
Wir sind durch einen Bekannten von uns beiden an der Meisterschule in dieses Schadengeschäft reingerutscht. Er ist wieder zu seinem alten Betrieb zurückgegangen, die schon in dieser Branche tätig waren. Und die haben einen fähigen Nachunternehmer gesucht, der zuverlässig ist und auch Bock einfach hat zu arbeiten. Und da hat er an uns gedacht und so sind wir da reingerutscht. Wir haben dann angefangen als Nachunternehmer für große Generalunternehmungen zu arbeiten, also noch nicht direkt für die Versicherung. Und nach wurden wir dann von Versicherungen angesprochen, dass wir, ob wir nicht Interesse hätten, für die selber zu arbeiten, weil wir einfach einen sehr, sehr guten Job gemacht haben. Also wir sind, für uns gab es das nicht. Wir sagen, wir machen das bis da und dahin, ist ihre Baustelle fertig und dann klappt das nicht. Natürlich ist das mal vorgekommen, aber grundsätzlich haben wir erstmal alles möglich gemacht, um das zu schaffen. Wir sind ja kein normaler Handwerksbetrieb, die jetzt irgendwo ein Wohnzimmer in einem schönen neuen Farbton anstreichen, sondern unsere Kunden müssen teilweise ausziehen. Unsere Kunden kennen uns vorher nicht. Wir sind nicht auf deren Wunsch da. Und deswegen ist das vielleicht auch schon mal hier und da ein viel schlechterer Start. Und gerade das ist für mich immer ein gutes Zeichen, wenn wir danach eine positive Resonanz kriegen und wir die Leute gut durchs Schadengeschäft gebracht haben von Anfang. Mittlerweile der Demontar, also erstmal vom Eingrenzen des Schadens, der Leckortung. Dann, wenn der Projektleiter das erste Mal im Schaden ist, das Ganze so gering wie mit einem geringstmöglichen Schaden zu bearbeiten, damit wir nicht immer alles auseinanderreißen im Sinne der Versicherung, im Sinne der Leute, damit es einfach schnell geht. Und das ist einfach ein super befriedigendes Gefühl, wenn man so einen Schaden dann auch in einer gewissen Zeit abarbeitet.
Aber bedeutet ja, das ist eine Sache, die Sie gerade nebenbei gesagt haben, Sie haben einen schwereren Start, weil der Kunde, also der Kunde ist ja der Versicherer, aber der, bei dem Sie zu Hause arbeiten, hat Sie gar nicht ausgewählt. Ne? Der hat also jetzt nicht zu dem gelben Seil gegriffen oder seinen Nachbar gefragt, sag mal, welchen Maler kannst du mir empfehlen? Sondern plötzlich stehen Sie vor der Tür, weil der Versicherer Sie festgelegt hat. Ist das so viel schwerer?
Also festgelegt werden wir nicht von der Versicherung. Okay. Die Versicherung fragt die Versicherungsnehmer, ob sie eigene Handwerker haben, die das machen sollen. Oder ob die Betriebe, die bei der Versicherung gelistet sind, nehmen möchten. Und dann haben die Versicherungsnehmer immer noch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich möchte meinen eigenen Betrieb. Die haben auch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte die Bautrocken, die Demontage über eine Fachfirma aus dem Bereich haben. Die Wiederherstellungsarbeiten mache ich aber selber. Ist für mich alles in Ordnung. Ist genug Arbeit da.
Ja.
Und aber natürlich, die Leute, teilweise beäugen sie einen kritischer, teilweise sind sie einfach total dankbar von vornherein. Ja. Es gibt aber auch Leute, die mustern uns natürlich erstmal, wie wir da ankommen. Und jetzt mittlerweile geht's. Vor ein paar Jahren noch, als ich da mit 22 aufgetaucht bin, da waren die natürlich super kritisch.
Aber wenn Sie jetzt im Auftrag der Versicherer unterwegs sind, also wäre ich der VN, der Versicherungsnehmer, ja, ich glaube, mir ging es ähnlich. Also ich kenne Ihr Geschäft nicht. Ich weiß nur, bei den Kfz-Versicherer setzen die Versicherer ja auf eigene Werkstätten, damit es günstiger wird. Das ist ja die Idee dahinter. Ich habe eine Vertragswerkstatt, die macht das für mich günstiger. Kann ich meinen Ford lieber irgendwie dahin bringen, als hier in Remscheid zum Bergland. Deswegen denke ich mir immer, boah, nehme ich lieber meine eigene, da hast du dann die Hand drauf und dann arbeiten die auch für mich und nicht für den Versicherer. Ist das ein Vorurteil, was auch auf Sie kommt, dass man sich für den Handlanger der Versicherer hält? Ich übertreibe es mal ein bisschen.
Übertrieben gesagt, kann das vorkommen. Ja. Es ist selten, weil es ist einfach nicht so. Also die Versicherer, das sind ja auch, die wissen auch, dass die Kunden einen Schaden haben, dass die an die Hand genommen werden müssen, dass die jetzt erstmal auch häufig mit der Situation nicht umzugehen wissen. Und das ist schwer zu sagen.
Andere Frage, wenn so einer kommt, wie überzeugt man den?
Ich denke mal mit kompetentem Auftreten. Also wir haben natürlich ein gewisses Know-how in dem Bereich. Wir haben einen super Abteilungsleiter für die technische Trocknung. Wir haben top ausgebildete Projektleiter, die auch auf uns zugekommen sind, ob sie bei uns arbeiten können von anderen großen Betrieben. Und wir haben da, glaube ich, wir sind da einfach super aufgestellt. Also auch in dem Bereich gilt das gleich wieder wie für die Operativen. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und deswegen möchten viele auch für uns arbeiten. Also wir haben ein super Team im Büro, gerade was Projektleiter angeht, die...
Aber das heißt, Sie müssen durch Leistung überzeugen. Sie können nicht...
Definitiv.
Wir haben vorhin über Corporate Design und Marketing gesprochen. Das ist alles nett, aber am Ende auf der Baustelle zählt, dass wir es vernünftig machen. Und
natürlich, wir werden so kritisch beäugt. Da teilweise hat man Kunden, die hinter einem stehen. Wir können, da ist nicht groß Platz, um Fehler zu machen. Ist auch teilweise dann ein gewisser Druck für die Jungs auf der Baustelle, aber... Die kommen alle super damit klar und wir haben auch einfach auch handwerklich gesehen ein super Team. Das sind durchweg sehr, sehr gute Handwerker.
Lassen Sie uns zum Abschluss, nachdem wir jetzt die ganze Zeit über die Vergangenheit Ihrer Firma und den Gegenwart gesprochen haben, würde mich mal die Zukunft interessieren. Mhm. Jetzt sind Sie 28. Wir müssen eigentlich alle arbeiten, bis wir 67 sind. Mhm. Gehen wir mal davon aus, in der Zwischenzeit erhöht sich das noch um ein Jahr. Es ist für mich einfacher zu rechnen. Dann haben Sie noch 40 Jahre vor sich. Mhm. Ich möchte Ihnen keine schlechte Laune machen. Aber... so eine Firma kann natürlich wirklich lange Bestand haben. Wo soll es noch mit Franz und Krause hingehen?
Also wir wollen jetzt am Standort in Remscheid nicht unbedingt noch größer werden. Ziel ist es natürlich, wir haben jetzt letztes Jahr noch einen Standort in Köln aufgemacht, der noch nicht ganz angelaufen ist. Vielleicht machen wir da noch einen Standort irgendwann im Ruhrgebiet auf. Das ist aber Zukunftsmusik. Und wo das hingehen soll... Ja, also
aber
grundsätzlich
Wachstum ist ein Ziel?
Nicht mehr in Remscheid. Ja. Also ich bin super glücklich, wie es hier läuft. Irgendwann muss es auch mal ruhiger werden. Ich bin vor einem halben Jahr Vater geworden. Man will Zeit für die Familie haben. Und deswegen muss ich nicht unbedingt in Remscheid noch größer werden. In anderen Bereichen, klar, auch der Bereich Köln oder irgendwann in der Zukunft vielleicht im Ruhrgebiet oder in anderen Bereichen, das sollen nicht mehr so Riesenstandorte werden wie in Remscheid. Ich möchte mich einfach breit aufstellen, damit wir in Remscheid, in Nordrhein-Westfalen super Ansprechpartner sind für alle Versicherungen. Ich möchte nicht unbedingt dieses Massengeschäft machen, wir machen das, aber für mich sind die schwierigen Fälle, sind für mich das Interessante. Mal ein großer Brandschaden, wirklich mal, wo auch bekannte Sachverständige drin sind, und das sind für uns die interessanten Sachen, und wir möchten uns einfach einen guten Namen machen in der Versicherungsbranche, wo wir natürlich auch, wir haben einen guten Namen, aber ich möchte einfach in NRW der Top-Schadensanierer sein.
Klingt, als ob Sie echt noch was vorhätten.